Deutschlandfunk. Hörspielmagazin.
Herzlich willkommen zum Hörspielmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Sabine Küchler. Everything. Unsere Themen: The Revolution Will Be Injected. Das Hörspiel von Orlando de Beukens, Touquet Royal und Hans Unstern wurde von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Monats gewählt. Wie feministisch ist das deutsche Hörspiel? Wir stellen Produktionen vor, in denen Radiomacherinnen einen kritischen Blick auf traditionelle Rollenbilder und eine überholte Geschlechterordnung werfen. Everything is new. Wir porträtieren den kurdischen Komponisten und Klangkünstler Hardy Kurda und seine Radioarbeit. Everything. Und schließlich noch ein Blick auf eine ferne, aber gar nicht so fremde Hörspielszene. Ein Kurzfeature über die Radiokunst in Japan. Everything is new. Orlando de Beukens, Touquet Royal und Hans Unstern verhandeln in ihrem Hörstück »The Revolution Will Be Injected« die selbstbestimmte Injektion von Testosteron und die daraufhin langsam einsetzende Transformation von einem weiblichen in einen männlichen Körper. Geschlechterkonzepte, gesellschaftliche Sichtweisen, aber auch die eigene Körperwahrnehmung, Vergangenheit und Identität werden hinterfragt, neu verordnet und definiert. So hat es die Jury der Akademie der Darstellenden Künste formuliert und die Hörspielproduktion von Deutschlandfunk Kultur zum Hörspiel des Monats gekürt. Mitglied der dreiköpfigen Jury ist die Literaturwissenschaftlerin Lisa Förster, mit der wir jetzt verbunden sind. Lisa Förster, was zeichnet diese Produktion in Ihren Augen besonders aus? Was genau macht sie zu einem Hörspiel des Monats?
Ja, hallo, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, dieses Hörspiel, das ist schon wirklich etwas Besonderes. Wir haben ja eben schon gehört, es geht um Geschlechterkonzepte, es geht um gesellschaftliche Sichtweisen, es geht um die Körperwahrnehmung, es geht um Identität. Was dieses Hörspiel in meinen oder auch in unseren Augen, in den Augen der Jury so besonders macht, ist, dass es sehr klug und empathisch sich mit non-binärer Identität und Transgender auseinandersetzt und damit auch einen ganz, ganz wichtigen einen Aufklärungsbeitrag leistet, aber natürlich auch gleichzeitig einen Beitrag gegen Diskriminierung. Das war einfach ein Aspekt, den wir sehr besonders fanden, und gleichzeitig setzt sich das Hörspiel nicht nur damit auseinander, sondern es schafft es auch, dass man als Hörer wirklich in diese Gefühlswelt einer Transperson eintauchen kann. Und das ist eine ganz große empathische Leistung, die das Hörspiel da vollbringt.
Der Untertitel des Stücks lautet »Eine molekulare Revolution«. Ich hake einfach nochmal nach, Lisa Förster, mit welchen ästhetischen Mitteln wird denn diese Transformation durch die Einnahme von Testosteron im Hörspiel reflektiert? Sie haben es auch gerade schon angedeutet, das Stichwort war Empathie. Wie gehen die Hörspielmacher mit mir als Hörerin oder Hörer um? Wie machen sie mich zum Komplizen der Geschichte?
Ja, es gibt verschiedene Strategien, die da angewandt werden. Einmal haben wir einen Wechsel in der Sprache. Also wir haben deutsche Sprache, wir haben englische Sprache. Wir haben aber auch verschiedene Textsorten. Es gibt wirkliche Sachtexte, zum Beispiel eben aus der Packungsanleitung von Testosteron, was da eigentlich drin steht. Da einfach zum Beispiel auch das Labor setzt einen männlichen Nutzer voraus, der auf natürliche Weise nicht ausreichend Androgen produzieren kann und offenkundig heterosexuell ist. Also spielt schon mit solchen Textsorten und hinterfragt dann natürlich, was das eigentlich bedeutet und dass dann natürlich eigentlich eine Frau ausgeschlossen wird, dieses Testosteron zu nehmen. Gleichzeitig bringt dieser Wechsel der Sprachen, der Textsorten, wir haben auch Songtexte dabei, auch immer wieder so dieses Dazwischensein, dieses Gefühl, ja, zwischen den Geschlechtern zu stehen, irgendwie auch wahnsinnig gut rüber. Und man schlüpft immer wieder irgendwie in die Rolle verschiedener Personen, die sich mit ihrer geschlechtlichen Identität auseinandersetzen und wird aber genau wie diese Person eben dann auch immer wieder mit anderen Texten konfrontiert, wenn man so will. Eben zum Beispiel eine Packungsbeilage, aber auch zum Beispiel Texte von Gender-TheoretikerInnen.
Nicht vergessen, bei alledem wollen wir, dass es eigentlich auch ein sehr vergnügliches Stück ist. Es macht Spaß, das zu hören.
Ja, auf jeden Fall. Das kommt auch noch dazu. Also es ist wirklich ein Hörspiel, das macht sehr viel. Es reißt einen wirklich mit und es wirkt aber auch nach. Und man denkt auch nach über die eigene Sicht auf diese Thematik. Ich weiß nicht, mir geht es oft so, man denkt ja, man ist selbst so wahnsinnig aufgeklärt und tolerant. Und manchmal merkt man durch eine neue Art der Auseinandersetzung, wie zum Beispiel diesem Hörspiel, dass man so viel nicht weiß und auch gar nicht wissen kann und gar nicht nachvollziehen kann. Und dieses Hörspiel schafft es, dass man es aber ein Stückchen kann oder zumindest ein Stückchen näher kommt. Und das finde ich eine ganz große Leistung.
Lisa Förster, Sie arbeiten als Programmreferentin in der Monacensia in München. Das ist grob gesprochen das literarische Archiv der Stadt München. Ihre Aufgabe, so stelle ich es mir vor, besteht darin, Tradition und Gegenwart miteinander ins Gespräch zu bringen, also die Stimmen des Archivs lebendig zu halten und neue literarische Stimmen zu entdecken und zu fördern. Diese Arbeit wird ja auch Ihre Arbeit als Jurorin beeinflussen. Mit welchem Blick begegnen Sie den Hörspielen? Was interessiert Sie besonders oder anders gefragt, wonach suchen Sie?
Ja, das ist eine gute Frage. Also in meiner Arbeit in der Monacensia, da setze ich mich natürlich auch mit sehr alten Texten auseinander. Wir haben die renommierten München-Autorinnen und Autoren in unserem Literaturarchiv, Oskar Maria Graf, Annette Kolb, Franziska zu Reventlow, Lena Christ, Erika Mann und so weiter. Und wenn man sich mit diesen Texten, die zum Teil ja wirklich schon älter sind, auseinandersetzt, da ist mir immer sehr wichtig, dass man das auch unter aktuellen Aspekten und Fragestellungen tut, dass man mal kritisch hinterfragt. Und sehr wichtig ist für mich da immer die Brücke in die Gegenwart, weil daran eigentlich klar wird, warum diese Themen und auch diese Autorinnen auch heute, zum Teil 100 Jahre später, immer noch relevant und aktuell sind. Und das ist für mich auch wiederum etwas, was mich bei meiner Tätigkeit in der Hörspieljury sehr beschäftigt. Also immer die Frage, was macht ein Text, was macht im konkreten Fall ein Hörspiel aus, was macht es besonders, was für Themen werden da verhandelt, welche Fragestellungen, sind die wichtig, sind die vielleicht so zentral, dass die auch in 100 Jahren noch wichtig sein könnten? Das sind so Fragen, die da mit reinspielen.
Alle ausgezeichneten Stücke in diesem Jahr drehen sich um gesellschaftlich, politisch besonders relevante Themen. So ging es zum Beispiel um die Situation syrischer Flüchtlinge in Deutschland, um das immer noch von vielen Tabus verstellte Thema Depression. Es ging um den Brandanschlag in Solingen 1993. Jetzt im aktuellen Stück um Geschlechterkonzepte, sexuelle Identität. Das heißt, Ihnen und Ihren Kollegen, das sind die beiden Kollegen Anna Steinbauer und Gerald Fiebig, die mit Ihnen in der Jury sitzen, Ihnen geht es im Grunde vor allem um ein politisch eingreifendes Hörspiel.
Es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Aspekt unserer Juryentscheidungen. Wir haben uns am Anfang, wir kannten uns vorher als Jury nicht, wir haben uns am Anfang sehr lang zusammengesetzt und überlegt, was ist uns wichtig? Wie werden wir entscheiden? Also da hatten wir noch kein einziges Hörspiel im Rahmen der Jurytätigkeit gehört, natürlich davor Hörspiele gehört, aber haben uns zum ersten Mal so zusammen überlegt, wenn wir entscheiden müssen, woran werden wir uns orientieren? Und wir haben verschiedene Kriterien uns gesetzt. Und tatsächlich war ein ganz zentraler Aspekt eben die inhaltliche Ebene hinsichtlich gesellschaftlicher politischer Relevanz. Also die Frage, welches Thema, welche Fragestellungen werden in dem Hörspiel verhandelt und wie? Und ist das etwas, das wir wichtig finden, in dem Sinn, dass wir finden, dass es auch möglichst viele andere Menschen hören sollten? Das ist ja dann im Endeffekt immer auch eigentlich wieder die Frage, was eigentlich gute Literatur ausmacht, ne? Also wie relevant ist das? Wie wichtig ist das? Und ist das auch von so einer Schlagkraft, dass es wirklich auch viele Menschen beschäftigen wird?
Nun haben Sie und Ihre Kollegen gewissermaßen Halbzeit in der Juryarbeit. Sie überblicken 7 Monate des Jahres, 7 Monate deutschsprachiger Hörspielproduktionen. Haben sich für Sie dabei Schwerpunkte oder vielleicht auch ästhetische Trends herauskristallisiert? Wie präsentiert sich der Jahrgang 2020?
Ja, das ist sehr, sehr lustig. Also es ist immer sehr, sehr vielseitig. Tatsächlich haben wir festgestellt, dass es wie so unabgesprochene Trends zwischen den verschiedenen Redaktionen gibt, dass es immer in einem Monat dann plötzlich sehr viele, dann gibt es einen Monat, da kommen sehr viele Serien, dann gibt es einen Monat, da haben wir plötzlich 7 Krimi-Hörspiele eingereicht bekommen. Dann gibt es einen Monat, da waren es sehr viele Hörspiele, die quasi literarische Adaptionen sind. Und das passiert immer wieder, dass man, also man merkt aber auch, dass die Hörspielredaktion natürlich auch reagieren und auch sich Themen rausgreifen. Und da gibt es Parallelen. Aber ansonsten überrascht und beeindruckt mich eigentlich vor allem immer die Vielfalt der deutschen Hörspiellandschaft. Das ist wirklich eine Bereicherung, weil also das ist so ein breites Spektrum, was Hörspiel alles sein kann. Von sehr klangästhetischen Kompositionen bis zu Sachen, die fast schon ins Dokumentarische gehen, von Krimi über Literaturadaption ist alles dabei. Und was wir eben sehr schön finden, das Hörspiel ist politisch. Und das zieht sich nicht nur durch unsere Jurytätigkeit, sondern auch durch die Hörspielredaktionen. Also auch wir bekommen ja sehr, sehr viele tolle Hörspiele eingereicht. Wir müssen uns immer entscheiden. Das ist auch nicht immer einfach. Und das ist so ein Aspekt, den ich natürlich sehr toll finde oder den wir sehr toll finden, dass wirklich auch das Hörspiel ein sehr, sehr politisches Genre ist.
Letzte Frage, Lisa Förster. Was hat Sie in den letzten Monaten, in denen Sie so viele Hörspielproduktionen so intensiv gehört haben, was hat Sie am meisten überrascht?
Wie sehr ich zum Hörspielhörer geworden bin, tatsächlich, weil ich habe mich davor schon auch mit Hörspiel beschäftigt. In meiner Arbeit als Programmreferentin ist es mir sehr wichtig, wirklich alle Literaturgenres einzubinden, zu zeigen, wie vielseitig Literatur ist, also jenseits jetzt von Roman, Prosa und Lyrik, dass da wirklich eben viel passiert und das Hörspiel ist eben ein wichtiges Genre dabei. Und durch meine Jurytätigkeit höre ich jetzt quasi qua Amt pro Monat mindestens 10 Hörspiele, meistens mehr. Und das ist großartig. Und das empfehle ich auch wirklich allen Hörern, denn das Angebot, was da vorhanden ist, kostenfrei, das ist wirklich sehr, sehr gut und sehr reichhaltig. Und ich werde auf jeden Fall jetzt eine große Hörspielhörerin auch bleiben, auch nach dem Juryjahr.
Herzlichen Dank, Lisa Förster. Wir sprachen über das Hörspiel von Orlando de Buykens, Touquet Royal und Hans Unstern, The Revolution Will Be Injected, eine molekulare Revolution, eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur. Hier bei uns im Deutschlandfunk zu hören, an diesem Samstag um 20.05 Uhr. Um Rollenbilder, Geschlechterklischees und eine zeitgemäße Hörspielästhetik, die anachronistische Identitätskonzeptionen hinter sich lässt, darum geht es auch dem Hörspielkritiker Jochen Meißner im nun folgenden Beitrag. Er stellt markante feministische Positionen in der aktuellen Hörspielproduktion vor.
Auf den ARD-Hörspieltagen wurden am 9. November 2019 die sogenannten Karlsruher Postulate von einem mehrheitlich weiblich besetzten Plenum verabschiedet. In diesen Postulaten wurde unter anderem gefordert, Spitzenpositionen, Moderationen, Interview- und Gesprächsrollen sowie Sendeminuten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk paritätisch nach Geschlechtern zu besetzen. ausdrücklich nicht gefordert wurde die paritätische Besetzung von Hörspielredaktionen und Dramaturgien. Der Frauenanteil unter den Festangestellten ist in den Hörspielabteilungen beim Bayerischen Rundfunk, beim Deutschlandfunk in Köln, beim Saarländischen Rundfunk und beim Westdeutschen Rundfunk bei, aus feministischer Perspektive erfreulichen, 100%. Die nicht ganz so unparitätisch besetzten Hörspielabteilungen vom Norddeutschen und vom Hessischen Rundfunk werden zumindest von Frauen geleitet. Außerdem forderte man in den Karlsruher Postulaten geschlechtergerechte Sprache in allen Texten und paritätische Spielpläne. Außerdem wurde dem Mythos des genialen Einzelkämpfers und nicht der genialen Einzelkämpferin der Kampf angesagt und rein weiblich besetzte Teams sollten unterstützt werden. Ein Dreivierteljahr später kann man nachhören, was aus den Plänen geworden ist. Auf den Kulturwellen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks werden die HörerInnen und die Hörerinnen draußen an den Geräten immer häufiger mit einer geschlechtergerechten Pause, dem sogenannten Gender Gap, angesprochen. Und in den Hörspielprogrammen sind feministische Frauenhörspiele auf den Spielplänen und in den Audiotheken so präsent wie nie.
Fangen wir jetzt an?
Ja, aber wo? Wie?
Also wo meinst du jetzt?
Hier. Oder nee, da.
Hier?
Doch nicht? Keine Ahnung.
Man kann anfangen wie Nele Stuhler in ihrem Debüthörspiel, keine Ahnung. Es geht aber auch, indem man direkt in die Geschichte hineinspringt, wie Gesine Dankwart und Fabian Kühlein in ihrem Stück Echt, The Blonde Project.
Kurz an diese Zeit denken, in der noch keine und keiner gefärbt hat.
In der wir einfach da waren.
In der nicht die Scripts voll von Glücks- und Körpervorschlägen waren.
In der wir unsere Zähne, Haare, Lippen,
Titten, Bäuche hatten und die sahen auch auf Fotos so aus wie unsere.
Echt ja, in der wir nicht eine Story waren.
Man kann aber auch mit einer Vorwarnung beginnen, wie in dem dokumentarischen Hörspiel Save Me Not.
Triggerwarnung. Im Folgenden berichten Frauen von verschiedenen Gewaltsituationen, in denen sie sich erfolgreich zur Wehr gesetzt haben. Wer traumatische Erfahrungen mit Sexismus oder sexualisierten Gewalthandlungen gemacht hat und sich dem gerade nicht aussetzen will, bitte nicht weiterhören.
Was den eher konservativen Erziehungsberechtigten ihr Parental Advisory ist, das heißt die Warnung vor expliziten, vulgo anstößigen Texten, ist den eher fortschrittlichen Erziehungswilligen ihre Triggerwarnung. Anja Kerschkewitz und Eva Kessler sind Mitglieder des insgesamt vierköpfigen Performance-Kollektivs, das schon mit seinem Namen einen auf dicke Hose macht. Frauen und Fiktion. Dazu passt eine Triggerwarnung eher schlecht. Denn schließlich geht es in dem Stück um die Selbstermächtigung von Frauen und um emanzipatorische Gegengewalt.
Ende 60er Jahren habe ich ein bisschen aus der Reihe getanzt. Ich war mitten in einer Demonstration und wurde festgenommen. Und die haben mich mit einer Felony, so einer richtig großen Straftat, an mich rangehängt. Inciting to riot. I-N-C-I-T-I-N-G. Inciting to riot. I-N-C-I-T-I-N-G.
Level completed. Du hast wehrhafte Frauen gefunden.
Frauen und Fiktion erzählen in teilweise nachgesprochenen Interviews mit Selbstverteidigungstrainerinnen und Profiboxerinnen von Mädchen und Frauen, die keine Damsels in Distress mehr sein wollen. Urbild der Jungfrau in Not sei die mythologische Figur der Andromeda gewesen, die einem Ungeheuer geopfert werden sollte. Doch dieser Spur folgt man leider nicht weiter. Save Me Not wurde schon im Juli urgesendet und ist auf der Website hörspiel-und-feature.de des Deutschlandfunk Kultur und in der ARD-Audiothek abrufbar. Eine andere mythologische Figur stand Patin für eine Hauptfigur in Nele Studers Hörspiel Keine Ahnung. Es ist Cassandra, die Seherin, die alles weiß, der aber niemand glaubt. Es ist die Cassandra in der Interpretation von Christa Wolf, was die Autorin auch bereitwillig zugibt. Ebenso wie ihre grundlegende Unwissenheit.
Vielleicht kurz zur Erklärung. Vorlesungen über das Nichtwissen heißt dieses Unternehmen oder non-epistemische Vorlesungen, also epistemunlogische Vorlesungen sozusagen oder, keine Ahnung, Vorlesungen über die Ahnungslosigkeit.
Andreas. Und dann, ich zitiere übrigens die ganze Zeit die Poetikvorlesung von Christa Wolf.
Die Komik der Dialoge zwischen Sandra und Cassandra wird noch durch eine weitere Stimme ergänzt, der von Sophie Reuss. Als interaktiver Museumsguide befreit sie sich aus ihrem elektronischen Determinismus und wird zu einer eigenständigen Figur.
Ich habe Angst, von Sandra und Cassandra aus der Urhorde ausgeschlossen zu werden, wenn sie merken könnten, dass ich nicht nur eine körperlose Stimme bin, sondern Stuhlgang habe. Warum spreche ich noch? Ich bin eine neutrale, körperlose und allwissende Stimme. Ich bin Cassandra, ihre Mutter.
Hat sie gerade wirklich
Warum
gesagt?
Spreche ich immer noch? Und so schafft sich der Mensch Strukturen, um die Welt zu sortieren, indem er verdrängt.
Die Frage, wer spricht, die sich im Hörspiel immer stellt, wird hier alles andere als verdrängt. Es sind, wie schon im Stück Save Me Not, ausschließlich Frauen.
Ja, wenn man nicht will, dass für einen gesprochen wird, dann muss man eben selber sprechen.
Ob als vermeintlich körperlose Stimme oder als Figuren im Dialog, die sich gegenseitig ihre Ahnungslosigkeit versichern. Nele Stuhlers Figuren, gesprochen von Sarah Geiler, Paula Thielicke, Nele Stuhle und Sophie Reuss, bewegen sich souverän durch Strukturen, die sie zwar nicht gemacht haben, die aber für sie vorgesehen sind. Dabei entwickeln sie auf mehreren Ebenen eine entwaffnende Komik. Keine Ahnung von Nele Stuhler wird am 6. August um 22.03 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur urgesendet. Diversen Determinismen und strukturellen Bedingungen sind auch die Figuren in Gesine Dankwarts Hörspiel Echt, The Blonde Project, ausgesetzt. Doch hier sind es nicht die Strukturen des Wissens, sondern gesellschaftliche Formationen, die den Frauen zu schaffen machen. Wenig verwunderlich dominieren auch dieses Hörspiel die Frauen. Lediglich ein paar Männerstimmen aus der Liedertafel Castafiore dürfen ein paar Einwürfe machen. Sonst hört man neben der Autorin Gesine Dankwart nur noch Judith Rosmeier und Anne Ratte-Polle.
Okay, zurück zu unserem eigenen Gestern.
Wo, wie?
Komm, wir legen uns zusammen ins Bett. Wir liegen gemeinsam im Bett und das tun wir als Zitat.
Gesine Dankwarts Hörspiel Echt, The Blonde Project und Nele Stuhlers Keine Ahnung teilen eine Fragestellung, nämlich die nach der Selbstverortung in der Welt. Und mit Welt ist hier die Welt der Diskurse gemeint, in der Mann bzw. Frau nur als Objekt vorkommt. Ob als Agent, wie die Stimme eines Museumsguides, oder als Zitat aus einem vorgefertigten Skript.
Jetzt.
Yes.
Wir sind ein Chor. Wir sind eine Gruppe. Wir sind wie Sie und ich. Wir laden Sie ein. Kommen Sie.
Kommen Sie. Wir flanieren eine Runde durchs Land.
Und was das mit allem zu tun hat. Welche Farbe tragen Sie? Wie ist Ihre Haarbio?
Als Kollektivsubjekt Frau unterwerfen sich die Figuren bei Gesine Dankwart mehr oder weniger widerständig den Zurichtungen des Arbeitsmarktes. Oder die Frauen erschöpfen sich in einer tribalistischen Abgrenzung von ihren Konkurrentinnen. Thematisch schließt dieses Hörspiel an die Stücke aus der Arbeitswelt Täglich Brot und Heißes Wasser für alle aus den Jahren 2002 und 2003 an. Auch wenn hier der Fokus deutlicher auf geschlechtsspezifischen Diskriminierungen liegt.
Da hinten eine Frau, mindestens. Mittelalt.
Ja, sorry, blond.
Also von außen.
Von innen? Nicht. Nicht.
Bitte was?
Von innen schaut die Frau.
Oder die Frauen.
Aus ihrem Kopf.
Das Denken vermutet sie über ihrem Schädel, hinten links oben.
Was Gesine Dankwarts Stück auszeichnet, ist die Selbstironie gegenüber den Arbeiterinnen am eigenen Ich, die ihr Stück bevölkern. Was da noch echt und was Rolle, was Anpassung oder Unterwerfung ist, ist eine Frage der Haarfarbe. Die Norm wird von Heidi Klum Machiavelli gesetzt. Drei Hörspiele. Drei Frauenhörspiele. Drei Frauenhörspiele, die man feministisch nennen könnte. Drei feministische Frauenhörspiele also, in denen männliche Stimmen bestenfalls Stichwortgeber sein dürfen. Mehr hätten sich die Initiatorinnen der Karlsruher Postulate im ersten Sommer danach kaum wünschen können. Allerdings hätte es eben dieses, von identitätspolitischen Feinderklärungen durchzogene Manifest dazu gar nicht gebraucht. Sämtliche hier vorgestellten Produktionen waren nämlich schon längst projektiert und in den Produktionsprozess eingespeist. Muss man halt wissen.
Wenn alle alles wüssten, dann wüssten ja alle alles. Und dann wäre ja alles gut.
Jochen Meißner war das mit seinen aktuellen Hörspielempfehlungen. Der kurdische Komponist und Klangkünstler Hardi Kurda kommt in seiner künstlerischen Arbeit immer wieder auf das Medium Radio zurück. Das Radio als Instrument der Freiheit, das unsere Art zu hören herausfordert und unsere gesellschaftlichen Gewissheiten hinterfragt. Hardi Kurda war in den vergangenen Monaten Stipendiat der Radio Art Residency in Halle an der Saale. Das Residenzprogramm ist eine Initiative des Freien Radio Korax und des Goethe-Instituts. Tina Klatte hat den Radiokünstler in Halle kennengelernt und stellt ihn und seine Arbeit vor.
I try to find this freedom in my composition, even the way of playing violin, which I played violin for since I was a child.
In meinen Kompositionen versuche ich Freiheit zu finden. Auch wenn ich Violine gespielt habe und ich spiele Violine, seit ich ein Kind war, habe ich immer noch eine Möglichkeit gesucht zu spielen, Musik zu machen und mich dabei frei zu fühlen. Was ich mit frei meine, ist, dass ich der Musik keine vorgefertigte Idee aufdrängen wollte. Und diese Möglichkeit habe ich im Radio gefunden. In den Frequenzen, die von niemandem kontrolliert werden, die frei zu hören sind und frei verfügbar sind.
Das Violinspiel begann der Komponist und Musiker Hardi Kurda in Slemani, seiner Geburtsstadt in der autonomen Region Kurdistan im Nordirak. Dort studierte er auch Musik, bis er 2002 die Stadt verließ, um in Schweden Komposition zu studieren. Derzeit ist er Doktorand am Goldsmith College in London. Die Klänge des Radios haben den Künstler schon sehr früh fasziniert.
My brothers had a shop for repairing radios.
Meine Brüder hatten in den 1990er Jahren eine Reparaturwerkstatt für Radios. In der Mittagspause war ich immer da, um mit der Geige zu üben. Und ich war wirklich fasziniert davon, wie sie die Radios repariert haben. Zum Beispiel, wenn sie wissen wollten, ob ein Radio funktionierte oder nicht, dann haben sie das getestet, indem sie den Finger in den Mund gesteckt haben, um ihn zu befeuchten und ihn dann auf die Platine des Radios gelegt haben. Zu hören war dann ein Durcheinander von Kanälen und Frequenzen.
Was Hardi Kurda aus dieser Erfahrung in seine künstlerische Praxis überträgt, sind die Zwischentöne und Freiräume des Frequenzbands. Wie hier hörbar in dem Improvisationsstück Moment mit der Cellistin Kabat Abbas, in dem Kurda mit Bratsche und Radio spielt. Die klangliche Freiheit, die der Künstler im Radio als musikalisches Instrument sucht, verbindet er in seiner Radioarbeit mit einer gesellschaftlichen Freiheit. Von März bis Juni war Kurda Stipendiat der Radio Art Residency in Halle. In seinem Radioprojekt ging er der Frage nach, was bedeutet Illegalität?
Both in my artistic practice and my actually real life. When I always ask myself, what's mean to have a passport?
In meiner künstlerischen Praxis und auch in meinem richtigen Leben habe ich mich immer gefragt, was bedeutet es, beispielsweise einen Pass zu haben? Was heißt es, keinen zu haben? Was macht dich zu einer Person? Was delegitimiert dich als Person? All diese Reglementierungen, diese Berechtigungen und Genehmigungen. Illegalität ist dabei für mich ein Bewusstsein. Das Bewusstsein für eine Bewegung, die keine Stimme hat, die nicht anerkannt wird, die nicht normal ist. Illegalität ist etwas Seltsames, etwas Provokantes. Es ist etwas, das Veränderung verlangt und Aufmerksamkeit einfordert.
Unser alltägliches Zusammenleben wird von Regeln bestimmt. Regeln und Gesetze, die durch politische Macht und unsere Gesellschaftsordnung erschaffen werden. Wer entscheidet, was legal und was illegal ist? Mit seinen Radio-Performances will Hardi Kurda in dieser Frage Freiräume des Denkens und Reflektierens eröffnen. Für die interaktive Performance Listening's Urgency, die Dringlichkeit des Zuhörens, befragte Hardi Kurda einzelne Personen zu ihren Erfahrungen mit Illegalität. Aus den Antworten entstand ein Hörstück, dessen Klang das Publikum der Live-Performance mitbestimmen konnte. Die Performance ist ein Angebot an Sie, verschiedene Aspekte des Zuhörens zu erforschen. In the middle of the room, you can see several antennas. In der Mitte des Raumes sehen Sie mehrere Antennen. Go around the antennas and touch different antennas. Gehen Sie um die Antennen herum und berühren Sie verschiedene Antennen.
As the German traveled to the Netherlands and smoke marijuana and then you come back to Germany, it's not legal here.
And somehow I wanted to transform this experience.
Ich wollte die Erfahrung des Zuhörens grundlegend verändern, wie wichtig, wie entscheidend es ist, wenn das Zuhören Konsequenzen für uns hat. Wenn die Zuhörer eine Antenne berühren, verändert sich die Frequenz und manchmal verändert sie sich vielleicht auch nicht. Aber das Handeln war mir wichtig. Den Schritt zu einer Veränderung zu wagen, es zuzulassen, etwas zu tun und die Reaktion zu hören, die keiner vorausahnen kann.
To change something and see the reaction, which is nobody one of us to know how these frequencies is react.
Beim Spiel mit den Radiofrequenzen lenkt der Künstler die Aufmerksamkeit der Zuhörerin auf das Störgeräusch. Ein Geräusch, das sich nicht schematisieren lässt, das sich nicht als schön erweist und eine unbequeme Aufmerksamkeit erregt. Illegalität hat für den Komponisten dieselbe Qualität. Sie produziert eine notwendige Störung.
I'm based in Iran. Female, since I was a little kid, I was a disorder or a noise.
Seit ich ein Kind war, bin ich ein Störgeräusch in dieser Gesellschaft, sagt die iranische Musikerin I-ID. Ihre Stimme macht Hadi Koda in einer weiteren Radioperformance hörbar. Die Stimmen von I-ID und anderen Künstlerinnen und Autoren waren Grundlage für ein Live-Hörstück, für das Koda ein Ensemble aus Klangkünstlern und Musikern einlud. Aus 6 Orten der Welt kamen diese live im Radio zusammen, um die individuellen Erzählungen mit ihren Radioinstrumenten zu interpretieren. Dabei reizt den Künstler auch die Unsicherheit des Radios als Medium der Echtzeit.
I don't want to record it and make it very nice. I wanted to just say, okay, that's what has happened. That's what we had interrupted internet from this part of the world.
Ich wollte es nicht aufnehmen und es sehr hübsch und glatt machen. Ich wollte zeigen, okay, das ist, was passiert. Die Internetverbindung ist abgebrochen, gerade jetzt in der Performance. Einer der Performer hat ein Problem mit seinem Radio, das während der Performance kaputt geht. Diese Art von Fehlern, diese Störungen stehen im Kontext von Illegalität.
That's what illegalities mean. This is not on the rules. This is not have a system.
Denn das ist es, was Illegalität meint. Das steht nicht in den Regeln. Das hat kein System. Das ist keine Garantie. Und das hat eine ganze Menge Konsequenzen.
Auch für die letzte Performance im Rahmen seiner Residenz in Halle sammelte der Künstler individuelle Erzählungen über illegales Handeln. Diese überführte er in eine Partitur für Stimme und Radiola Springs, eine mit Radioapparaten und Sprungfedern präparierte Bratsche, die der Künstler selbst spielt. Den vokalen Part übernahm die Voice-Performerin Nina Guo. Interpretiert wurde die Partitur in einer Live-Radio-Performance, der Koda ein weiteres Moment der Unsicherheit hinzufügte. Denn die Performerinnen trafen sich sozusagen taub für ein telepathisches Zusammenspiel, bei dem sie nicht hören konnten, was der jeweils andere tut.
We needed to focus, to be as quiet as possible, because we get in shock after when we couldn't see anything around us. It is dark, dark. I can't see, I can't breathe. We come to die here, said one of the passengers.
In diese Performance ließ Hadi Koda auch seine eigenen Erfahrungen einfließen. 2002 verließ der Künstler Kurdistan-Irak auf illegalem Weg in einem Schiffscontainer. Das Radio diente ihm dabei als Orientierung.
The only thing that I had, and I actually hiding it. I had my small radio in my ears.
Das Einzige, was ich dabei hatte und ich musste es versteckt halten, war ein kleines Radio, mit dem ich die UKW-Frequenzen abgehört habe. Mit den wechselnden Radiosendungen konnte ich hören, dass wir beispielsweise die türkische Grenze passiert hatten und nach Griechenland gekommen sind. Das Radio war für mich in dem Moment ein Überlebenswerkzeug, wie ein Fernrohr, mit dem ich die Außenwelt sehen konnte.
Seit 2017
kehrt Koda regelmäßig nach Slemani zurück, um ein Festival für Klangkunst und experimentelle Musik auszurichten. Das Space 21 Festival lädt jährlich lokale und internationale Künstlerinnen ein, ihre Arbeiten im öffentlichen Raum zu präsentieren.
Die Leute haben eigentlich nicht das Gefühl, dass die Kultur der Öffentlichkeit gehört und nicht den Politikern oder den Behörden. Also versuchen wir, einem lokalen Publikum Kultur wieder zugänglich zu machen und ihnen die Gelegenheit zu geben, vorbeizukommen und zuzuhören.
Einer dieser öffentlichen Orte, die das Festival wiederentdeckt, ist der Hammam, das ehemalige Badehaus der Stadt. In seinem Improvisationskonzert Hammams Makam nutzt Hadi Korda das Instrument Radio als Metapher für gesellschaftliche Kommunikation.
Using the radio in a hammam is like critically thinking about the social environment in a hammam.
Wenn ich das Radio in einem Hammam erklingen lasse, geht es darum, kritisch über den Hammam als sozialen Lebensraum nachzudenken. Denn das Bad war ein Ort, wo sich Leute getroffen und miteinander geredet haben. Es war wie ein Radio. Jeder konnte frei sprechen. Es gab keine soziale Hierarchie. Alle waren nackt, wenn sie dorthin gegangen sind, um sich zu waschen.
Der Kommunikationsraum Radio soll aber nicht symbolisch bleiben. Dieses Jahr musste das Space 21 Festival aufgrund der Pandemie ausfallen. Im kommenden Jahr jedoch will der Künstler die Zuhörerinnen einladen, auch den öffentlichen Raum des Radios für sich wieder zu entdecken.
Wie das Radio einen kritischen Dialog eröffnen kann, indem wir reflektieren, was gerade passiert, warum ist diese Musik hier entstanden, warum ist sie wichtig für uns, wie klingt eigentlich unsere Umgebung. Reflektierendes Radio, das Fragen stellt, sensibilisiert, das frei zu hören ist und in dem sich frei ausgedrückt werden kann. Diese Art von Radio strebe ich an.
This kind of radio actually is my ambition.
Tina Klatte über den Musiker und Klangkünstler Hardy Korda, der als Stipendiat der Radio Art Residency in Halle an der Saale zu Gast war. Und wir kommen zum letzten Beitrag unserer heutigen Ausgabe des Hörspielmagazins. Die Autorin und Übersetzerin Julia Shimura lebt die Hälfte des Jahres in Tokio und kennt die literarische Szene des Landes gut. Grund genug, sie nach der aktuellen Hörspielszene in Japan zu fragen, nach ihrem persönlichen Blick auf die japanische Radiokunst.
Fragt man in Japan nach Hörspiel, bekommt man als Antwort fast immer NHK. Das ist der einzige öffentlich-rechtliche Sender in Japan. Und hier ist der Hort für professionell gemachte Hörspiele. Das heißt, derzeit gibt es drei Formate. Ein Format für junge Zuhörer, die Jugendadventures, das Format für ältere Zuhörer, die neue Bühne am Sonntag für Meisterwerke und dann das FM-Theater für alle dazwischen. Vor kurzem erst hat NHK den japanischen Longseller Konbini Ningen oder auf Deutsch die Ladenhüterin von Murata Sayaka adaptiert. Die Geschichte ist folgende. Es geht um die nicht empathiefähige soziale Außenseiterin Keiko, Mitte 30, die ihr Heil darin findet, die übergenauen Regeln der japanischen 24-Stunden-Kioske zu den Regeln ihres Lebens zu erheben. Mit anderen Worten, alles, was normal ist, findet sie erstrebenswert. Und jedes Mal, wenn sie etwas Normales tut, ist es natürlich alles andere als normal.
Sasuga, Veteran Teiin, ne?
Ogesa desu yo. Sugawara-san mo Izumi-san mo. これくらい普通ですよ。お客様にもお店の人にも仕事ぶりを認められて、私はこの世界を動かす歯車の一つとして今日も正しく回っている。私やっと普通になったんだ。村田さやか原作。
Die Inszenierung ist heiter und unbeschwert. Die Wurf im Stück entsteht sicher auch durch die Stimme der Hauptfigur Keiko, die von Kuriyama Chiaki gesprochen wird. Einige dürften sie aus dem ersten Teil von Quentin Tarantinos Kill Bill oder von Battle Royale kennen. Trotzdem muss man sagen, Hörspiele von NHK sind auf hohem Niveau produziert, aber ein wenig konventionell. Japan hat eine lange Tradition an wirklich hervorragenden Hörspielen, angefangen bei Terayama Shuji und Uchimura Naoya, die alles andere als konventionell sind. Ich frage mich also schon, warum finde ich nicht mehr Spielerisches oder Experimentelles? Um das zu erfragen, habe ich mit einem der Radioregisseure bei NHK gechattet, Okubo Atsushi. Er unterstreicht im Gespräch mehrmals, dass den Hörspielmachern bei NHK vor allem die Themenwahl wichtig ist. Er sagt, als öffentlich-rechtlicher Sender könne die Redaktion Themen aufgreifen, die sonst marginalisiert würden, zum Beispiel LGBTIQ-Themen, alles um Katastrophen und Stigma oder jüngst auch eine Geschichte über eine Fehlgeburt. Also Geschichten, die sonst nicht erzählt werden und damit unterrepräsentiert bleiben. Kurz gesagt, Es geht ihnen also vornehmlich um das Was. Aber ist das wirklich genug? Was ich jedenfalls überraschend fand, war, wie die Hörspiele produziert werden. Fast alles wird intern gelöst. Von außerhalb der NHK-Redaktion kommt meistens nur das Drehbuch, egal bei welchem Format. Regisseure und Produzenten hingegen kommen gleichermaßen aus einem Pool von Festangestellten bei NHK, die abwechselnd mal Radiohörspiele und dann wieder Fernsehserien machen. Der Radioregisseur Okubo meinte, das sei eine Entwicklung der letzten Jahre. Und nicht nur das, für ihn ist es normal, dass man im Medienbereich in sehr verschiedenen Jobs eingesetzt wird. Er selbst ist bei NHK nicht nur Radioregisseur, sondern auch beim Fernsehen Koordinator, Castingchef und auch mal Produzent. Etwas Ähnliches schilderte mir Mareike Mage, Feature-Redakteurin beim RBB. Vor 14 Jahren war sie zusammen mit dem freien Radioregisseur Kai Green für die Hörspielproduktion »Das Leben eines Narren« nach Tokio gereist. Die Produktion entstand in Kooperation von NDR und NHK.
Ich bin nach Japan gegangen und hatte mich vorher schon sehr viel mit Hörspielen in Deutschland beschäftigt, also kannte irgendwie auch die aktuellen Produktionen und das, was irgendwie in Bayern gemacht wurde, die Amma- und Einheitssachen und Ulrike Hage und all diese Geschichten, René Polisch und Rimini Protokoll und Paul Plamper, das war ja gerade so in Deutschland so zu der Zeit, war gerade so passiert und war irgendwie dementsprechend auch sehr interessiert an diesen Bewegungen im Hörspiel in Japan. Und als ich mit den Redaktionsmitgliedern darüber sprach, da sagten sie, ach, das hätten die alle schon hinter sich. Das wäre jetzt irgendwie, sie wären irgendwie eher zu traditionelleren Formen zurückgekehrt.
Was hören also die Menschen in Japan, wenn sie Hörspiel hören? Kann man eine allgemeine Verschiebung zu eher unterhaltenden Formaten feststellen? Ja, sagt der renommierte Hörspielautor Kitasaka Masato im Gespräch mit mir. Er muss es wissen, denn er erhielt etliche Preise für seine Geschichten und wirkte in so vielen Produktionen mit, dass man sie kaum zählen kann.
Die Verbreitung von Smartphones und Internet hat eher Formen des Entertainments befeuert als solche Hörspiele, wie ich sie gerne schreiben würde. Es geht um Stücke, die man überall hören kann, da bleiben die Geschichten und Charaktere eher eindimensional. Künstlerisch kann man das zwar nicht nennen, aber man kann sich entspannen und auch einmal ein wenig lachen. Das sind die Trends gerade in Japan.
Kitasaka Masato war auch Chefautor bei einer der erfolgreichsten Radio-Hörspielreihen in Japan überhaupt, dessen Hauptfigur ein Salaryman ist, so nennt man männliche Büroangestellte in Japan. Die Hörspielreihe Nissan A Abe Reiji – Beyond the Average. Die Reihe war 2006 zu ihrem Start ein totaler Überraschungserfolg. Niemand hatte beim totgesagten Hörspiel damit gerechnet. Die Hauptfigur Abe Reiji ist ein Durchschnittsmann ohne große Ambitionen oder Neugier. Er ist so gewöhnlich, sein Name Abe Reiji ist an das englische Average angelehnt. Der profillose Durchschnittsmann ist natürlich so etwas wie eine Projektionsfläche, durch die man humorvoll gesellschaftliche Umbrüche und neue Trends in Japan vermittelt bekommt. Dass auch viel Werbung darin vorkommt, scheint den Hörern der sehr erfolgreichen und von dem Autohersteller Nissan gesponserten Hörspielserie ziemlich egal zu sein. Es gibt dementsprechend Veranstaltungen, bei denen Fans die Geschichten des Abe Reiji gemeinsam hören. Zuletzt waren unglaubliche 20.000 Menschen auf einem solchen Treffen. Zeitweise hat Abe Reiji auch mal die größten Stadien in Tokio gefüllt. Zum Vergleich: Die erfolgreichste Hörspielserie in Deutschland, die drei Fragezeichen, schafft es in Wuppertal auf 1.000 Besucher. Also hören wir kurz rein, wie Abe Reiji sich im Homeoffice schlägt.
パジャマのままだったりするんじゃないのかなと思ってさ。そんなことないっすよ。お、なんだよ、今の動揺は。立ち上がってみろよ。イエス。なんでそこまで嫌がるんだよ。やっぱりお前上はスーツで下パジャマだな。パパ、誰と喋ってんの？パパ、なんちゃんとお人形で遊んでよ、パパ。いや、すいません、皆さん。いや、アベレージ。大丈夫か？
As Medialis-Crossover Hörspiel vernetzt sich Abe Reiji jüngst Offline-Welt. Läden aus dem Abe Reiji-Universum sind echten Geschäften aus dem Stadtteil Chimbucho in Tokio nachempfunden. Oder es werden sogar echte Geschäfte genannt, in denen man Süßigkeiten oder andere Leckereien kaufen kann. Das ist nicht besonders ungewöhnlich für Varieté-Formate in Japan. Fans, meist in ihren 30ern, auf den Spuren von Abe Reiji, finden sich in Cafés, Restaurants oder Ähnlichem ein, um ihren Antihelden zu feiern. Dazu kommen zum Hörspiel noch populäre Gäste aus allen Kulturbereichen, vor allem aber Comedians, Schauspieler und Musiker, die die Beliebtheit nochmal kräftig befördern. Hörspiele in Japan leben oft nicht nur von den Geschichten, sondern auch von den Japan berühmten Synchronsprechern, die anders als in Deutschland manchmal genauso gehypt werden wie ihr Charakter. Das Hörspiel, das ich als letztes vorstellen möchte, ist zwar eines ohne ein prominentes Gesicht, aber eines, das ich sehr gelungen fand. Das Flüstern des Feuerzeugs, 5 Jahre Kahoku-Zeitung. Es ist eine Kooperation zwischen FM Tokyo und dem lokalen Sender FM Sendai und spielt in der Präfektur Miyagi, Nachbarpräfektur von Fukushima. Natürlich hat es Kitasaka Masato geschrieben. Das Stück hatte bei den Leuten aus dem Katastrophengebiet wohl etwas ausgelöst. 2012, also ein Jahr nach der Katastrophe, wurden leider noch 15.000 Menschen vermisst. Ein trauriger und tiefgreifender Verlust für viele Menschen in der Region. 5 Jahre danach entstand das besagte Hörspiel. Und es gab viel positives Feedback von Hörern. Vielen Überlebenden der Katastrophe half das Hörspiel dabei, das Geschehene zu verarbeiten. Durch das Hörspiel konnten manche von ihnen sogar den Verlust der Vermissten akzeptieren. Für den Hörspielautor war das überraschend, denn der Schreibprozess war alles andere als einfach.
Es war 2016. 5 Jahre lang wusste ich wirklich nicht, wie ich über die Katastrophe schreiben könnte, wie Fiktion überhaupt möglich war, weil die Realität so furchtbar und groß war. Ich fragte mich, warum überhaupt Fiktion? Aber als ich die Leute interviewte, bemerkte ich, wie sehr diese Menschen sich eine Sprache wünschen. Aber sie selbst waren nicht dazu imstande, sie zu finden. Und da wurde mir klar, dass das Fiktion leisten kann. Und ich konnte anfangen zu schreiben. Das Ergebnis war das Flüstern des Feuerzeugs.
Viele dachten immer noch im Stillen und meist auch unbewusst, dass Vermisste einfach wieder zurückkämen, als wäre nichts geschehen, erzählt Mikita Saka weiter. Medien berichten davon, dass viele Menschen behaupten, im Katastrophengebiet sogar Geister zu sehen. Die gleichen oder andere Berichte sprechen auch darüber, dass Hinterbliebene im Katastrophengebiet den Verlust eines Vermissten oft erst dann akzeptieren können, wenn sie ihnen noch einmal begegnen, auf die eine oder andere Weise. Zum Beispiel Träume oder eben als Geist oder mithilfe eines Hörspiels, das diese Erfahrung nachbildet. In dem Hörspiel taucht also eine rätselhafte Frau auf, die dem Protagonisten ein Feuerzeug gibt, das er lange vermisst hatte. Die Frau deutet an, dass sie ein Geheimnis hat. Später wird sie sagen, dass sie ein Geist ist und sie hat eine Bitte, die sie an die Hauptfigur richtet. In diesem Ausschnitt hört man, wie die Stimme des Protagonisten nach und nach mit der Stimme des Geistes verschmilzt.
いつも突っ張っていて心配ばかりかけてごめんね.
Das Flüstern des Feuerzeugs steigert sich in eine aufgeladene Abschlussszene, in der man die Katastrophe in Strecken akustisch wiedererlebt. Die Katharsis des Stückes liegt vor allem in den nachdrücklichen Abschiedsworten des Geistes. Diese mögen es gewesen sein, die die Hinterbliebenen brauchten. Worte, die sie selbst nicht aussprechen konnten, sondern hören wollten.
Julia Shimura war das mit einem persönlichen Blick auf die japanische Hörspielkultur. Und das war's für heute hier vom Hörspiel im Deutschlandfunk. Für Ihr Interesse dankt Sabine Küchler. Thank you.